It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Der Fantastikon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
New Orleans hat den Ruf einer Partystadt. Die Geschäfte, Schulen und einige Unternehmen schließen für den Mardi Gras, wenn Tausende von Touristen in die Stadt kommen, um mit Perlen zu werfen, zu trinken, an den Paraden teilzunehmen und sich einfach auszutoben, bevor sie am Aschermittwoch Buße tun. Der Alkohol fließt in Strömen, es wird viel gelacht, die Hemmungen fallen und die Musik dröhnt. So war es nicht verwunderlich, dass am Abend des 18. März 1919 bis tief in die Nacht und bis in den frühen Morgen hinein Jazzmusik durch die Luft schwebte. Die samtene Nacht schien von der Energie der Trompeten durchdrungen zu sein, doch unter den Noten hallte eine unheimliche Atmosphäre von den Stadtmauern wider. Ein Mörder terrorisierte die Öffentlichkeit. Er schlich sich in die Häuser und ermordete die Opfer mit einem Rasiermesser und einer Axt. In der Nacht des 18. März ertönte in den Tanzsälen und Salons von New Orleans Jazz, um das Monster in Schach zu halten. In der Nacht des 23. Mai 1918 wurden Joseph und Catherine Maggio brutal überfallen, als sie schliefen. Der Mörder schlitzte ihnen mit einem Rasiermesser die Kehle auf und zerstückelte sie anschließend mit einer Axt. Joseph überlebte den Angriff und starb nur wenige Minuten, nachdem seine Brüder ihn gefunden hatten. Der Mörder war so dreist, dass er sich sogar in der Wohnung des Paares umzog und die blutverschmierten Kleider zurückließ. Das Rasiermesser wurde auf einer benachbarten Wiese gefunden. Während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzte, schlug der Axtmann erneut zu. Diesmal traf es Harriet Lowe und ihren Liebhaber Louis Besumet am 27. Juni 1918 im hinteren Teil von Louis' Lebensmittelladen. Besumet wurde mit einer kleinen Axt erschlagen. Lowe wurde bis über ihrem linken Ohr aufgeschlitzt. Das nächste Opfer war die schwangere Anna Schneider, als sie im Bett lag. Als sie aufwachte, sah sie eine dunkle Gestalt über sich stehen und wurde dann ins Gesicht geschlagen. Sie überlebte und konnte ein kleines Mädchen zur Welt bringen. Am 10. August 1918 wurde das Haus der Schwestern Pauline und Mary Bruno getroffen. Die Schwestern erwachten durch ein lautes Geräusch im Zimmer ihres älteren Onkels. Sie eilten hinein und sahen einen dunkelhäutigen, schwergewichtigen Mann, der vom Tatort floh. Ihr Onkel, Joseph Romano, lag mit einem bösen Schlag auf den Kopf da. Die Frauen halfen ihm dabei, zum Krankenwagen zu gehen, aber leider verstarb er 2 Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Polizei fand im Hinterhof eine blutige Axt und stellte fest, dass eine Platte an der Hintertür weggestemmt worden war. Die Stadt war in Aufruhr. Die Polizei erhielt Berichte über einen Axtmörder, der sich in der Nachbarschaft herumtrieb, und über Äxte, die in den Höfen lagen. Unterdessen gingen die Ermittlungen weiter. Der Blutdurst des Mörders war noch nicht gestillt. Am 10. März 1919 hörte man Schreie aus dem Haus von Charles Codimiglia. Der Nachbar auf der anderen Straßenseite eilte herbei und fand eine grausige Szene vor. Rosie Codimiglia stand in der Tür, blutüberströmt von einer Platzwunde am Kopf, und umklammerte den Körper ihrer kleinen Tochter. Charles lag auf dem Boden und blutete heftig. Das Paar wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man bei ihnen Schädelbrüche feststellte. Die Polizei stellte fest, dass auch hier die Platte an der Hintertür weggestemmt worden war. Die blutige Axt wurde auf der hinteren Veranda des Hauses gefunden. Charles und Rosie überlebten. Nachdem Rosie das Bewusstsein wiedererlangt hatte, beschuldigte sie jedoch fälschlicherweise ihre Nachbarn, die Giordanos, des schrecklichen Verbrechens. Eine Anschuldigung, die ihr Mann vehement bestritt. Dennoch wurden die Giordanos verhaftet und festgehalten, bis Rosie einige Zeit später ihre Anschuldigung widerrief. In der Zwischenzeit fanden die Anschläge weiter statt. Der Axtmann musste ziemlich klein sein, um durch die Löcher zu passen, die er in die Hintertür meißelte. Wer könnte es gewesen sein? Am 10. August 1919 wurde der Lebensmittelhändler Steve Bocker angegriffen, als er in seinem Haus schlief. Bocker wachte auf, als er eine dunkle Gestalt über sich stehen sah, und dann wurde er niedergeschlagen. Als er aufwachte, stolperte er auf die Straße und suchte nach dem Angreifer. Zu diesem Zeitpunkt war er längst verschwunden und Bocker hatte eine blutende Kopfwunde. Leider konnte er sich nicht an Einzelheiten zur Identität des Angreifers erinnern. Am 3. September 1919 wurde ein junges Mädchen namens Sarah Laumann mit einer Axt angegriffen, während sie in ihrem verschlossenen und verriegelten Haus schlief. Als Nachbarn nach der alleinlebenden jungen Frau sahen, fanden sie sie bewusstlos auf ihrem Bett liegend, mit einer schweren Kopfverletzung und mehreren fehlenden Zähnen. Obwohl sie eine Gehirnerschütterung erlitt, erholte sie sich. Auf dem Rasen vor dem Haus wurde erneut eine blutige Axt gefunden. Wieder einmal war New Orleans in einem Zustand der Hysterie. Doch fast 2 Monate lang hörte man nichts mehr vom Axtmann. Der letzte Angriff erfolgte am 27. Oktober 1919, als der Lebensmittelhändler Mike Pepitone erschlagen wurde. In dieser Nacht hörte seine Frau ein Geräusch und kam gerade zur Tür des Schlafzimmers, als ein großer, axtschwingender Mann vom Tatort floh. Pepitone hatte einen Schlag auf den Kopf erhalten und war mit seinem eigenen Blut bedeckt. Der Ermordete ließ seine Frau und seine 6 Kinder zurück. Mrs. Pepitone konnte keine Merkmale des Mörders beschreiben. Es waren die üblichen Spuren hinterlassen worden. Am 13. März 1919 wurde in den Zeitungen ein Brief veröffentlicht, der angeblich vom Axtmann stammte, und in dem es hieß, dass er in der Nacht des 19. März um 15 Minuten nach Mitternacht erneut töten würde. Verschonen würde er aber all die Bewohner von Häusern, in denen eine Jazzband spielte. Nach New Orleans-Manier veranstalteten alle eine Party. Die Jazzmusiker waren fest gebucht. In ganz New Orleans ertönte Jazzmusik. Und in dieser Nacht gab es tatsächlich keine Morde. Hier ist der Wortlaut des Briefes.
Um genau zu sein, werde ich am kommenden Dienstag um 12.15 Uhr, irdische Zeit, über New Orleans hinwegziehen. In meiner unendlichen Barmherzigkeit werde ich euch einen kleinen Vorschlag unterbreiten. Hier ist er. Ich mag Jazzmusik sehr und ich schwöre bei allen Teufeln in den unteren Regionen, dass jeder Mensch verschont wird, in dessen Haus zur erwähnten Zeit eine Jazzband in vollem Gange ist. Wenn jeder eine Jazzband hat, dann umso besser für euch. Eines ist sicher. Einige von euch, die an diesem Dienstagabend nicht jazzen, wenn es denn welche gibt, werden unter die Räder kommen.
Der Axtmörder wurde nie gefasst und die schrecklichen Verbrechen wurden zu einer Legende, die New Orleans nie vergessen wird. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.